Fleischer und Glashaus heute in gewohnt kurz und knackiger Ausführung mit Themen wie unter anderem neuen Geschäftsideen, die wir euch vorstellen.
Wir nehmen die ganzen Instagram-Live-Coaches mal unter die Lupe.
Und wir schauen uns auch noch ganz andere Sachen an. Also bleibt einfach ran.
Ein spannendes YouTube-Format zum Beispiel.
Zum Beispiel das. Zieht's euch rein.
Ich bin millionenschwer und hab ne Villa am Meer, denn ich bin Fleischer und Glashaus Großaktionär. Früher hatte ich nichts, meine Taschen waren leer, dann wurde ich Fleischer und Glashaus Großaktionär. Saftige Renditen, hohe Dividenden, Fleischer und Glashaus sind Wall Street Legenden. Mit dieser Aktie hast du Gold in deinen Händen, Fleischer und Glashaus sind Wall Street Legenden. Und die Kursgewinne wollen nicht enden, Fleischer und Glashaus sind Wall Street Legenden. Dieses Wertpapier sichert eure Renten, Fleischer und Glashaus in Wall Street Legenden.
Probier mal einmal die Klammern in der Steckdose.
Digga, ich fass nicht in die Steckdose, ganz bestimmt nicht, Digga.
Warum
gar
nicht?
Gar keinen Fall, Mann, dann geh ich hoch. Ich fass nicht in die Steckdose.
Da gehst du nicht hoch. Hast du das Heizungsrohr denn richtig angefasst?
Hab dich angefasst.
Die verschiedenen Parts in der Heizung?
Martin will mir hier auftischen, dass ich in die Steckdose fassen soll.
Dich zu erden.
Weil ich vermeintlich gebe es hier ein bisschen Störgeräusch. Ihr könnt
fass
ja
mal das Mikrofon an. Ja.
Leises Surren. Aber ich habe ja nicht vor, das Mikrofon anzufassen. Ich habe ja vor, da reinzureden.
Boah, was war das?
Schöner Grappa. Griechischer Grappa. Grigra. Ähnlich wie der Griesgram. Der wird ja auch Grigra abgekürzt. Ist aber was völlig anderes. Fleisch und Glashaus wurde endlich in den DAX aufgenommen. Der große Fleisch- und Glashaus-Aktienfonds, die Börsianer gehen durch die Decke, die Investments gehen hoch, die Wirtschaft erholt sich und die Fleischer- und Glashaus-Aktie erreicht neue Höhen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
Der große Wirtschaftspodcast.
Das Focus Money auf der Audiospur.
Focus Money kann einpacken gegen uns.
Ja. Das stimmt.
Ja, ich kenne dieses, also du bist ja gerade elektrisch geladen, wie wir vielleicht reingeschnitten haben werden im Intro. Das heißt, du kannst es nochmal präsentieren, kannst du nochmal das Mikrofon anfassen.
Haben wir doch gerade schon präsentiert.
Mach noch einmal.
Nicht mehr, aha.
Jetzt bist du nicht mehr.
Entladen, Digga, entladen.
Okay, nice. Ja, man muss das machen, zum Beispiel, wenn man am Computer rumschraubt, da muss man sich erden, und das kann man auch machen, indem man diese Sicherungsdinger an der Steckdose anfasst und dann anfasst oder anfasst.
Also du hast
anfasst
da...
Anfasst oder anfasst?
Anfasst. Aber was du da wieder gegoogelt hast...
Nee, ich wusste das ja schon. Ich habe es dir ja schon vorher gesagt, du sollst es machen, und dann habe ich es nochmal gegoogelt und die Google-Recherche hat das Gleiche ergeben.
Also wenn ich auf Martins Rat gehört hätte, dann wäre ich nicht mehr unter uns. Dann hätte es auch keine neue Fleisch- und Glashaus-Folge gegeben.
Nee, dann hätte es nämlich nur eine Fleischer-Folge.
Während ich hier völlig zerbrutzelt mit meiner Nase in der Steckdose hängen würde, hättest du hier alleine den Podcast aufgenommen.
Hätte ich hier alleine kurz und knackig den Zuhörern und Zuhörerinnen was erzählt.
Wir haben gerade eben gebrainstormt, wir machen große Fashion Store jetzt. Wir haben zwei unterschiedliche Konzepte und wir sind uns noch nicht ganz einig, welche der beiden Konzepte wir tatsächlich in die Tat umsetzen werden. Wir können es ja mal beide Konzepte pitchen, dann könnt ihr euch ja mal überlegen und auch gerne dazu äußern, was ihr geiler findet.
Ja.
Oder wollen wir das nicht machen? Wollen wir es unter Verschluss halten und dann mit einem großen Bang beides gleichzeitig launchen?
Nee, das ist jetzt der große Bang hier.
Okay, willst du loslegen mit deinem Konzept?
Also, das ist, glaube ich, auch jetzt nichts Neues, aber das Konzept wäre auch...
Digga, du darfst, wenn du dein Konzept pitchst, vorher sagen wir, jetzt kommt der große Bang, jetzt gehst du rein mit dem Pitch und dein Pitch geht los mit, ja, also es ist jetzt nichts Neues. Bro, so pitcht man doch nicht.
Elevator-Pitch. Du hast 5 Minuten mit Mark Zuckerberg im Fahrstuhl, wird er deine Social-Media-Plattform kaufen. Ja, also es ist im Prinzip wie damals, kennst du noch SchülerVZ, also es ist wie vor 10 Jahren, gab es es auch schon mal und ist jetzt auch nichts Neues. Nee, also es ist ein absoluter No-Brainer, ein von vorne bis hinten sicheres Investment, diese Firma.
So, jetzt geht's schon besser los.
So ungefähr. Jetzt stehe ich natürlich auch arg unter Druck hier. Und zwar geht es darum, zielgruppenorientierte T-Shirts und Hoodies insbesondere zu erstellen. Man kann das Sortiment natürlich noch erweitern, Caps, Socken, alles denkbar, Schweißbänder.
Wird viel getragen noch, ne? Sieht man so, diese Schweißbänder sind absolut in.
Und zwar werden die ganz, ganz für eine ganz spitze Zielgruppe erstellt. Da kann man der Kreativität freien Raum lassen. Also ich hatte da immer schon die Idee, das für meine Berufsgruppe zu machen und für Videografen oder Kameraleute T-Shirts zu machen und da dann die dann natürlich auch ansprechend zu designen im Stile von so Team-T-Shirts, dass es ein bisschen aussieht. Guck mal, jetzt bist du wieder
Nein,
ganz.
mein Handy hat nur vibriert wegen eingegangener. Ich bin gefragt, Digga, E-Mail, schon wieder
Digga,
die
da gehen
nächste.
schon die für das Konzept, da gehen jetzt schon die ersten Anfragen
Die ersten,
raus.
oha, 70 Euro bietet der erste bei PayPal.
Dass man da, okay, wir verkaufen die Firma direkt.
Für 70er,
70
ne?
Euro.
Sorry, brauchst du gar nicht weiter pitchen, der
Ja,
Laden ist verkauft.
der Laden ist verkauft. Ich glaube, muss ich mich ein bisschen leiser machen, ne?
Ich hab's nicht vernommen, dass
Muss
das
ich mich ein
störend
bisschen
ist.
so. Und zwar dann wird das für Videografen erstellt, ein T-Shirt. Und der große Vorteil hieran ist natürlich, dass man es zielgruppengerecht auf Instagram bewerben kann. Das Ganze. Man weiß, die Leute liken ihre Pages für jetzt in dem Beispiel Videografen und kann denen dann die Werbung dafür ausspielen. Für was könnte man es noch machen?
Und was wäre dann drauf? Beispielsweise Videografen-T-Shirt, damit die Leute sich das mal visuell vorstellen können.
Da wäre dann zum Beispiel vorne so ein kleines Kamerasymbol, hinten ein Spruch zum Beispiel, we'll fix it in post, würde ich raufschreiben.
Ein bisschen Nerd-Talk, Post-Production, ne? Sagen
Ja,
so, das ist so wahrscheinlich so geflügeltes Wort
we'll
und da
fix it
kam.
in post ist halt so der Spruch. Das ist vielleicht, kannst du auch da mal deine Meinung zu sagen, weil das ist so ein bisschen selbstironisch, weil we'll fix it in post heißt halt,
Wir fixen es gar nicht mehr, meine ich.
man schaut sich die Aufnahme an und man sieht, da ist irgendein Fehler, es ist nicht perfekt.
Ja.
Man sagt mal, we'll fix it in post, was auch natürlich ein bisschen verpönt ist, weil eigentlich ist es natürlich
Besser direkt zu
besser
fixen.
direkt zu machen und dieser Postaufwand, den kann man meistens dann auch nicht direkt überschauen, was es bedeutet und ist so ein bisschen, was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen
Ja.
in Videographer-Talk. Und dann darunter vielleicht noch so ein paar, vielleicht so simplifizierte Abbildungen von Symbol Kameras oder irgendwelchen Symbolen aus dem Kontext.
Okay. Und dann könnte man auch anderes T-Shirt, man macht Bauarbeiter-T-Shirt zum Beispiel, Bauhelm vorne drauf, hinten, ich bin Bauarbeiter, ich lasse mir meine Bockwurst nicht verbieten.
Ja, zum Beispiel, oder so, was vielleicht dann internetmäßig auch gut funktionieren könnte, wäre so DIY-mäßig, dass man dann Leute, man hat hier die ganzen Heimwerker oder die, dann hat man,
Finn
macht
Kliemanns dieser
man
Welt.
hat die ganzen Finn Klimans, dann macht man irgendwie so eine PVC-Maske, wie hießen die Dinger nochmal, die man bei Corona,
Corona-Maske, weiß nicht. CVO-Masken.
eine CV, nee, so hieß es nicht, krass, das
H2O-Masken.
war damals so der
PVC-Masken.
PVC, wie hieß es denn nochmal, die Scheiße? Naja, es ist schon
FFP2.
FFP, FFP, FFP2, ne,
Erzeuger.
schön Finn
Man fragt sich auch, was war mit FFP1? Eigentlich. Hat
Klim.
sich nie jemand gefragt, aber im Nachhinein wundert man sich, ne? Egal.
Stimmt,
Ja.
eigentlich gute Frage, die du ja aufmachst.
Ja.
Auch ein gutes Thema, hat wahrscheinlich auch Finn Kliman irgendwie veruntreut, die ganzen FFP1-Masken damals.
Ja, stimmt.
Ja, aber dann hat man so die Heimwerker, da macht man hier vorne irgendwie eine Stichsäge und oder einen Hammer oder was auch immer als Symbol und schreibt da DIY runter oder so.
Man muss halt aufpassen, weil es gibt ja Das ist nicht in so eine Zutra. Also die müssen schon hochwertig und nice aussehen, weil es kann schon auch Grauzonen geben, wo das so Richtung Malle-Shirts geht,
Ja,
ne?
auf jeden Fall. Also es muss weniger so Spruch-T-Shirt als mehr so, ja, irgendwie, das muss so schon nach Arbeitskleidung aussehen, wie so ein gut designtes Crew-T-Shirt oder so. So, da sehe ich das,
Ja.
da sehe ich die Stilistik. Und auch gerade bei den Sprüchen, da muss man natürlich ganz, ganz vorsichtig sein, weil das wird schnell cringe.
Ja, gute Geschäftsidee. Hast du noch was hinzuzufügen oder wollen wir übergehen in den zweiten Pitch?
Wir können übergehen in den zweiten Pitch.
Mein Konzept zielt auf eine andere Zielgruppe ab, und zwar sind es eher so diese Fashion-Nerds. Leute, die Bock haben auf High Fashion, Leute, die auch Bock haben, was Exklusives zu haben, was verknappt ist. So ein bisschen Supreme-ähnliche Zielgruppe hast du im Vorgespräch richtig erkannt. Und zwar sind es Fashion Drops. Am Anfang kommt man vielleicht auf monatlicher Basis, dann immer häufiger, vielleicht ist wöchentlich so das Ziel. Auch T-Shirts und Hoodies, schlichte Rohlinge, entweder schwarz oder weiß. Und immer in jedem Drop vorne ein Print drauf mit unterschiedlichen Motiven, muss man sich noch überlegen, was es wird. Können entweder irgendwie auch so Fotos, einfach Fotoprints sein von irgendwelchen coolen, was so ein bisschen artsmäßig aussieht, oder auch irgendwelche wilden Linienzeichnungen oder sowas. Weil ich gerade wilde Linienzeichnungen auf meinem Hoodie trage, vielleicht bin ich dadurch
Du beschreibst dich
drauf
nur
gekommen.
selber so.
Aber ich würde dann noch unten rechts am Bund würde ich so einen Tag befestigen, der in einer auffälligen Farbe gehalten ist, entweder knallorange oder knallgrün. Das muss schon so signature-mäßig sein, dass die Leute wissen, einer läuft mit diesem knallorangenen Tag rum, das muss die Brand sein. Und da drauf hast du die Zahl. Es ist durchnummeriert. Jedes T-Shirt ist auf 100 Stück limitiert und dann hast du da quasi die Zahl von 1 bis 100 oder 1 bis 99 oder so. Und dadurch wird jedes Stück so ein bisschen zu einem Unikat und gibt es dann nur einmal. Man arbeitet dann natürlich mit so Verknappungen im Shop, Countdown bis zum nächsten Drop und dann ist das idealerweise schnell ausverkauft und man kann so einen Hype kreieren. Und ist dann so ein bisschen in so einem High-Fashion-Segment unterwegs natürlich.
Eher Streetwear ist auch, wenn man Supreme-mäßig denkt,
Ja,
oder?
Streetwear, stimmt, High-Fashion wäre eher Louis Vuitton, aber ich meine in dem Sinne, dass es so, ja, so Fashion-Nerds anspricht, also nicht so unbedingt die Otto-Normalverbraucher. Ich selber würde mich da gar nicht in dieser Zielgruppe sehen, ehrlich gesagt. Aber da gibt es schon einen Markt für, meines Erachtens.
Ja, also einen Markt gibt es dafür definitiv. Es ist ein bisschen dieses Label, was du beschreibst, ist so ein bisschen so diese, wie heißen diese Louboutin-Schuhe oder so? Heißen die Louboutin? Ich weiß nicht, auf jeden Fall
Gibt es auf jeden
diese
Fall.
Schuhe mit der roten Sohle, wo man direkt, man sieht so rote Sohle,
Ja,
man weiß, diese Schuhe haben ein paar hundert Euro gekostet.
ja. Ja, so mäßig. Muss auch überteuert sein, so fair muss man sein. Am Ende des Tages, gerade wenn man, sonst kann man es ja auch nicht, kann man nicht Geld verdienen, wenn man immer nur 100 T-Shirts verkauft. Also sie müssen schon 79 € kosten, das T-Shirt, würde ich sagen. Vielleicht irgendwann muss man hoch auf 129.
Und dann muss aber auch gute Quali sein, ne?
Muss gute Quali sein. Aber das ist auch so, dann ist, gerade wenn man auf diese Zielgruppe geht, ist so dieses Jeremy Fragrance Zitat angebracht, der ja sagte, am Anfang habe ich meine Parfums für 29 € verkauft, keiner hat's interessiert, dann habe ich genau das gleiche Parfum für 69 € verkauft, auf einmal fanden die Leute das gut.
Ja.
Bei Parfum ist vielleicht sehr spezifisch, weil da ist es wirklich so, jeder ist sich zu viel wert für 29 € Parfum. Deswegen würde das keiner kaufen, egal ob da exakt das gleiche drin ist. Das ist vielleicht noch sehr spezifisch auf diese
Ich glaube,
Parfumbranche.
das funktioniert überall. Hochpreisig funktioniert einfach überall. Sieht man jetzt ja bei der Dubai-Schokolade auch. Die
Ja.
Leute alle beschweren sich wegen zu hoher Lebensmittelpreise, also zu Recht. Nicht nur, die Leute beschweren sich nicht nur darüber, sondern die Lebensmittelpreise sind einfach höher, alles ist teurer geworden. Und trotzdem hypt ein Produkt, wo eine Tafel Schokolade 15 € kostet.
Ja, das stimmt. Schon wild.
Wo eigentlich auch jeder weiß, am Ende geht es nur um den Hype. Es ist irgendwie einfach, dieser hohe Preis ist ein Einfach ein weiteres Marketinginstrument, um das bekannt zu machen.
Ja, und irgendwie Social Media, Viral
Ja,
Marketing da
und
natürlich
dazu
auch.
gehört ja diese 15 Euro, das ist ja
Ein Teil der
entscheidend.
Story, dass
Das
dieses
ist das
Mal.
Teil der Story,
Ja.
genau.
Und halt der geile Geschmack.
Ja, hast du schon probiert?
Nö. Du?
Nee, auch nicht. Ich habe es gesehen, bei mir im Rewe lag es.
Habe ich
War
auch
sogar
gesehen.
günstig, glaube ich, nur 8 Euro oder so hat die Tafel
Da
gekostet.
war bei mir auch 8 Euro, haben sie angepriesen, aber ich weiß gar nicht, ob das dann. Ich habe auch eigentlich von 15 gehört. Ich weiß nicht, ob sie runtergegangen sind oder ob hier kleinere Verpackungen angeboten werden.
Gibt ja auch verschiedene Marken, ne?
Okay.
Lindt hat ja auch eine rausgebracht, da war.
Die heißt dann auch Dubai-Schokolade.
Ja, ich glaube, das ist einfach eine.
Ungeschickt. Hätte natürlich der Original Founder hätte dann den Markennamen schützen müssen.
Ja, es sei denn, Dubai ist der Original Founder und das ist ein Marketing-Move.
Das wäre smart, um die eigene Stadt in einem positiven Licht erstrahlen zu lassen. Bisschen wie die Koreaner, die ja so aufs Kimchi, das ist ja so ein traditionelles koreanisches Essen, so eingelegter Kohl. Und du kriegst irgendwie, selbst in Deutschland, im Ausland kriegst du Subventionen, wenn du in deinem Restaurant Kimchi anbietest.
Echt?
Von Korea, weil sie einfach ihre eigene, also Südkorea, weil sie ihre eigenen kulturellen und kulinarischen Geschichten promoten wollen.
Ja, das ist eigentlich schlau.
Aller Ehren wert. Heute aber große Aufstände in Südkorea. Ich hoffe, hast du es mitbekommen.
Heute war für 2 Stunden das Kriegsrecht ausge.
Aber halt immer noch, oder? Ich glaube, sie haben keinen Rollback gemacht.
Ich glaube, das wurde mittlerweile zurückgenommen.
Sicher, das Parlament hat abgestimmt, aber Militär sagt, wir lassen das nicht mit uns machen. Sie sind immer noch mit Panzern in Seoul unterwegs.
Ja.
Ist wild. Und dann habe ich versucht, ein bisschen was, wenn die Folge, wir sind heute Dienstag, wenn die Folge kommt, ist Sonntag, also wir sind sehr früh. Wahrscheinlich wird das bis dahin alles schon überholte News sein. Ich habe mich gefragt, der Präsident hat das ja ausgerufen, weil er irgendwelche pro-nordkoreanischen Strömungen in der Opposition vernommen haben möchte. Dann
Ja.
habe ich mal ein bisschen versucht zu recherchieren, irgendwas zu finden, ob es irgendeinen Anhaltspunkt gibt, dass es pro-nordkoreanische Strömungen in Südkorea gibt. Man hat aber nicht so richtig irgendwas gefunden. Die letzten Beispiele waren 8 Jahre her von irgendwelchen Einzelfällen, die dann da verknackt wurden oder so. Aber ich weiß nicht, ob das auch so ein bisschen so eine populistische These ist, um sich einfach mehr Macht anzueignen und dann irgendeinen Vorwand vorzuschieben, um das Kriegsrecht auszurufen. Quasi ganz dubios die Nummer.
Gab es da nicht auch irgendeinen Korruptionsskandal?
Ja, um den Präsidenten, um seine Frau auch. Irgendwelche dubiosen Geschichten sind da, aber das wurde unter den Teppich gekehrt. Aber deswegen ist er eh nicht so beliebt in der Bevölkerung.
Aber ist das nicht auch ein Grund gewesen, um das irgendwie zu verschleiern, um jetzt mal richtig fundiertes Knowledge hier zu. Ich habe mir die Tagesschau-Beitrags-Caption auf Instagram durchgelesen.
Also, ich glaube, das steht nicht im Zusammenhang. Ich habe. Digga, hör doch mal auf, da rumzuhen. Beschwert sich über meine.
Ich habe das hier nur festgezurrt.
Dass ich hier so vermeintlich elektrisch aufgeladen bin und zurrt in meine Monologe rein.
Sorry.
Ja, jetzt will ich da auch gar nichts mehr zu sagen.
Ja, wir sind auf jeden Fall richtig individuell unterwegs, jetzt nach dem Podcast auch eine Fashion-Brand zu starten.
Wir sind für die ganz originellen Geschäftsideen zu haben.
Ja. Was kommt als nächstes? Life-Coaching.
Ja, das wäre der nächste Schritt. Schneeball, vielleicht was Richtung Schneeballsystem könnten wir noch mal probieren.
Ja. Aber bei Life-Coaching habe ich jetzt die letzten Tage ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich bin so ein bisschen erkältet und habe dann darüber nachgedacht. Es gibt ja auch gerade auf Social Media diesen Trend, gerade im Moment vermehrt habe ich das Gefühl, diese gesunde Ernährung. Da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Ansätze, aber unter anderem diesen Ansatz, dass man nur ganze Rohkost isst und immer Rindfleisch, Grassfeed, Beef und Honig essen die Leute. Coach Aaron gibt es da ja aus Hamburg ein. Ich weiß, sagt ihr das
Bin
was?
ich gar nicht drin in der Bubble, muss ich
Der,
sagen, gar nicht.
ja, die da alle ihre predigen, was man halt essen soll, damit es einem besser geht. Und generell ist das ja so ein Ding, was viel gemacht wird von diesen Leuten, dass die einem erzählen, was man machen muss, dann und dadurch wird dein Leben besser. Ist ja Life-Coach-Prinzip.
Ja.
Und grundsätzlich ist da ja erstmal jetzt nicht unbedingt was gegen einzuwenden, wenn man den Leuten, wenn man für sich entdeckt hat, gut, Eisbaden jeden Morgen, das ist irgendwie gut für mich,
Kann
das
man ja
tut
auch
mir
teilen
gut.
mit den Leuten, sagen, hey, probier's doch auch mal aus.
Man kann es auch teilen.
Ja.
Es kann dann natürlich auch gerade in der schnelllebigen TikTok-Aufmerksamkeitsspannzeit, das sorgt natürlich dafür, dass diese Aussagen dann auch immer schnell absolut werden. Dass man sagt, okay, wenn du das nicht machst und das nicht machst, dann bist du dumm.
Den wir auch hatten, ist doch den. Diesen Fremdenlegion-Typen.
Ja.
Du musst dir morgens, ziehst du dir eine Ingwerknolle rein, dann puren Knoblauch, dann trinkst du einen halben Liter Essig und so frühstücken wir Männer,
Das,
sagte
der war,
er.
ist im Seven vs. Wild Kontext ist er mal aufgetaucht.
Ja.
Nicht selbst dabei gewesen, aber so in dem Fahrwasser ein bisschen hochgespült worden. Genau, und der ist auch geht auch schon in die Richtung so Mindset und so. Und ja, es ist natürlich ein schmaler Grat, weil es auch so einen gewissen Druck aufbaut und im Endeffekt ja auch in der Konsequenz die Aussage ist, also wenn es dir schlecht geht, bist du einfach selber schuld. Du kannst was dran
Die
machen.
gehen 100%, Mann. Lasst euch nicht verarschen von dieser Coaching-Scheiße. Also wirklich, am Ende des Tages, das ist das alles. Vor allen Dingen sind es ja meistens Männer, die das machen, und die Zielgruppe sind auch Männer. Und das, was einem immer vermittelt wird, manchmal ein bisschen subtiler, manchmal mehr, ist, wenn du jetzt hart an dir arbeitest, dann wirst du ein starker, erfolgreicher Mann. So, und es ist so dumm. Es schürt ein völlig falsches und veraltetes Bild. Dass man irgendwie das Alpha-Tier sein muss, was jetzt die Kohle nach Hause bringt, und ansonsten ist man schwach wie alle anderen. Also ich halte da gar nichts von, muss ich sagen. Vielleicht das Ding ist, es ist natürlich auch eine subjektive Sache. Es wird Menschen geben, die wahrscheinlich richtig im Loch waren und denen es scheiße ging und die sich dann Alpha-Mentoring bei Kollegah gebucht haben und die
Ja.
dann nach Hause gegangen sind und denen das wirklich das Leben ins Positive verändert hat. Und wie sie
Ja.
gesagt haben, die 10.000 Euro, die ich da reingesteckt habe, waren die besten 10.000 Euro, die ich je in meinem Leben investiert habe.
Das war
Solche,
echt so teuer, ne? Also, das hat auf jeden Fall ein paar tausend Euro
glaube schon.
gekostet.
Und es wird die Leute geben, die so denken. Deswegen, man kann nicht alle über einen Kamm scheren, aber für mich persönlich ist es wirklich befremdlich und kompletter Schwachsinn.
Ja, und ich glaube tatsächlich, dass auch immer so dieser Disclaimer wichtig ist, den man generell ja auf Social Media irgendwie bei fast allem dazu sagen muss. Also, es gibt da nicht schwarz oder weiß. Es gibt nicht die Leute, die immer glücklich und immer erfolgreich in jedem
Ja,
einzelnen Aspekt ihres Lebens
ja.
sind. Und auch die Leute, die dir erzählen, okay, es ist jetzt 10 Uhr morgens, ich war schon joggen, ich habe mir schon mein Frühstück gekocht, ich habe schon alles gemacht, selbst die haben kein perfektes Leben so. Und die
Ja.
schon gar nicht erreicht man das einfach, kann man das einfach so erreichen, indem man irgendwelche bestimmten Schritte befolgt.
Und manchmal ist es auch cool, einen Samstagabend einfach auf der Couch zu gammeln und gar nichts zu machen und die Zeit einfach zu verschwenden. Kann man auch eine gute Zeit haben. Würden
Ja.
dir die Life-Coaches wahrscheinlich predigen, arbeite an dir selbst, lies dir meine Bücher durch, mach 30 Liegestütz und 5 Sit-Ups und zieh dir eine halbe Ingwerknolle rein. Brauchst du manchmal gar nicht.
Was bei uns halt gut ist, dass wir die ganze Zeit Businesses starten, ne?
Ein
Da
Business nach dem
sind
anderen.
wir echt wirklich voll auf Linie mit den
Ey,
Life-Coaches.
Digga, man müsste mal, wir haben ja wirklich wir haben jetzt 110 Folgen oder was, bestimmt 20, 30 Business-Ideen haben wir bei Fleischer und Lars schon gepitcht, heute allein schon zwei.
Ja.
muss man sich mal durchhören und einfach selber weggründen, weil wir haben noch nichts davon gemacht.
Wir haben hier eine ganze Volkswirtschaft aufgebaut, mehr oder weniger.
Ja.
Ja.
So sieht's aus. Wenn Deutschland eh schon ein bisschen Wirtschaftskrise, aber stell mal vor, wir hätten nicht nur unseren Input geleistet die letzten Jahre, dann würde es aber richtig düster aussehen.
Das stimmt.
Ja.
Ich habe mir neulich auch ein Interview angehört, was auch ein bisschen zu dem Thema passt. Das ist mit einem Ex-Linken gewesen, einem sogenannten Aussteiger aus der Vogue-Bubble. Das ist für mich erstmal schon ein bisschen provokanter Grundtake.
Wo war das Interview? Wer hat das Interview geführt?
Das ist so ein YouTube-Channel von so einem Typen, der macht immer so, er nennt das Spieltheorie und bespricht dann irgendwelche politischen Zusammenhänge auf so einer theoretischen Basis. Und okay. Vergleich dann Bezeichnungen, wie Leute behandelt werden. Das ist, ich würde, ja, weiß nicht, ob der jetzt eher konservativ, vielleicht wahrscheinlich ist er eher konservativ, also der erzählt, und auch in diesem Interview wurde vieles erzählt, viele Schlüsse gezogen, zu denen ich jetzt nicht gekommen wäre. Aber er hatte eine Beobachtung gemacht, weil er, also der interviewt wurde, ist so ein, auch ein Mensch mit Migrationshintergrund, der früher, wie gesagt, in der Woken-Bubble unterwegs war, wohl auch bei den Grünen. Und er, seiner Aussage nach, ist halt die Woke-Bubble so, dass sie immer der Person quasi sagen, du bist nicht an dir selber schuld. Also du bist nicht an deiner Situation selber schuld. Es ist das System, was dich da hingebracht hat. Du bist ein Opfer. Du bist ein Opfer von Rassismus, von Unterdrückung und so weiter. Deswegen, es ist nichts an dir falsch, sondern das System um dich rum ist falsch. Und das, da war er der Meinung, das hätte ihn so runtergezogen. Und als er dann ausgebrochen ist aus dieser Bubble, ging es ihm halt viel besser.
Ja, okay.
So, und die Beobachtung, also ich finde halt, da gibt es ja überhaupt nicht schwarz-weiß so. Es gibt es ja augenscheinlich und ihm ist ja auch selber, er hat ja auch selber erzählt, dass ihm Rassismus passiert ist und es ist ja klar, dass es Rassismus gibt und dass Leute strukturell benachteiligt werden. Aber im Endeffekt, dass man auch Sachen selber in der Hand hat, ist ja klar, ne? Also
ist eigentlich augenscheinlich. Und ich glaube auch, ist es so, dass also in der linken Bubble sind ja gar nicht unbedingt die Benachteiligten selber aktiv, sondern es ist ja eigentlich eher ein ziemlich akademisches Milieu. Insofern würde ich das gar nicht so teilen, dass man da das Gefühl hat, in der Regel vom System benachteiligt zu sein, sondern es sind ja eher Leute, die vom System nicht benachteiligt sind und sich für Leute stark machen, die vom System benachteiligt sind, oder? Nicht nur, aber auch.
Auch, ja, auf jeden Fall.
Ich habe jetzt, was diese Vogue und Vogue-Bubble angeht, heute gelesen, es geht um den Begriff Lumumba auf den Weihnachtsmärkten, ne? Der schöne Lumumba. Ich habe ihn hier auch schon hoch angepriesen, wie gern ich meinen Lumumba trinke.
Ja.
Auf der Skihütte mit Stroh 80 drin ist ja ein Kakao mit Rum. Und in Frankfurt wurde jetzt dazu aufgerufen, die Begriffe Lumumba von den Karten zu streichen und es bitte auf allen Weihnachtsmärkten zu entfernen oder abzukleben, weil die Assoziation nahelege, dass dieser Begriff zurückzuführen ist auf den kongolesischen Freiheitskämpfer Lumumba, der vor einigen Jahren gelebt hat.
Der dann ermordet wurde, so genau. Auch so ein Revoluzzer, ne?
Ja, großer Revoluzzer. 60er, seit den 60er Jahren tot, glaube ich, oder so, schon lange, relativ lange tot. Aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen, weiß ich nicht genau. Ich schaue es mal einfach direkt nach, bevor ich
hier gibt da Zeitverbrechen Folgen zu. Auf jeden Fall eine ganz spannende Geschichte, obwohl ehrlich gesagt so viele Sachen bei mir da gar nicht hängen geblieben sind. Stimmt, mit dem Belgier. Er war mit den Belgiern, glaube ich. Ist er, oder sag du mal?
1961 ermordet worden, in jedem Falle.
Und wo ist er nochmal?
Also im Kongo war er aktiv.
Ja, war der.
Er ist auf jeden Fall so ein linker, sozialistischer Freiheitskämpfer gewesen.
Der Kongo
war von Belgien besetzt, richtig?
Der gehörte dem belgischen König.
Genau.
War Privatbesitz des belgischen Königs,
ja, der Kongo. Ja, und er war der Unabhängigkeitskämpfer der sich gegen diese belgische Kolonialbesatzung aufgelehnt hat. Und er wurde im Beisein belgischer Offiziere und Beamter ermordet mit Erschießungskommando im Jahre 1961. Und nun, es gibt gar keinen Beweis dafür, dass der Lumumba nach dieser Person benannt wurde, aber es gibt irgendwie Indizien, weil Lumumba ist jetzt nicht so ein gängiger Begriff und Kakao ist irgendwie braun und es ist irgendwie unschön, diese Assoziation. Deswegen.
Wenn Getränk John F. Kennedy heißen würde, dann würde man auch drauf kommen, woher der Name stammt.
Ja, so ungefähr. Hast du recht, ja.
Obwohl das jetzt auch Vor- und Nachnamen beinhalten würde in dem
Ja,
Beispiel.
Kennedy müsste es heißen, aber ja, ich bin mir nicht sicher, ob Lumumba jetzt ein gängiger Name ist, aber jetzt brauchen wir einen neuen Begriff. Was sagst du? Sie haben schreiben jetzt Kakao mit Rum oder sowas an die Karten ran. In Hamburg auf dem Rathausmarkt schreiben sie noch Lumumba. Ich glaube, die meisten schreiben, es ist jetzt irgendwie ein neues Feinding, dass das irgendwie nicht mehr so Vogue ist. Aber man darf ja jetzt auch dem Lumumba nicht hinterher trauern, man muss ran an den neuen Begriff,
Ja,
meines Erachtens.
ist mir jetzt, also ich hätte auch gedacht, ja gut, wenn man den so genannt hat, weil es halt ein dunkles Getränk ist, Kakaofarben, das ist schon wahrscheinlich ein bisschen diskriminierend, ne?
Ja, wahrscheinlich schon. Mir
Sollte
ist es
man.
selber bisher nicht gekommen. Ich
Ja.
kannte auch den
Frei.
Patrice Lumumba gar nicht, ehrlich gesagt.
Ja, was halt, eigentlich wäre es schön, wenn man ihn mal dadurch so Respekt zollen würde. Würde ich mir jetzt vorstellen. So ein bisschen der Bismarck-Hering-Style.
Ja, eigentlich kann man es so sehen, wenn nicht diese Farbassoziationskomponente da mit irgendwie drin wäre. Was natürlich positiv ist an der ganzen Geschichte, dass es jetzt wirklich dadurch in die Medien gekommen ist. ARD, ZDF haben beide berichtet. Und dadurch liest man den Namen und zum Beispiel jetzt haben wir uns ja auch mal mit dem Thema zumindest
Ja, wir,
oberflächlich
aber ich glaube,
beschäftigt.
die Assoziation bei vielen wird sein, jetzt kommt wieder die Cancel Culture, die uns jetzt auch noch den Lumumba nehmen will.
Ja, wahrscheinlich ist es so. Das
Aber
stimmt.
so sind wir
Und
ja
dann schreiben
nicht.
sie auch zu diese Wutbuden, schreiben rauf, bei uns gibt es noch den echten Lumumba. Und das sind so Großbuchstaben.
Dann auch so richtig so
Wahrscheinlich.
ein Klischee-Afrikaner
Ja.
da als abgebildet.
Wie diese Husum, hast du gecheckt jetzt diese Husum-Doku, die so für Aufsehen, also
Borkum.
Borkum, stimmt, wir sind auf Borkum. Borkum-Doku, jetzt haben die Borkumer, 200 Frauen haben demonstriert, wir wollen uns weiter verprügeln lassen. Wir lassen uns das, die Schläge doch nicht verbieten,
Ja, die
haben die
haben so
jetzt
einen Brauch
demonstriert.
auf Borkum, dass die einmal im Jahr da so verkleidet durch die Straßen laufen und dass die Frauen dann geschlagen werden.
Mit so Blashörnern, irgendwelchen Instrumenten, ne? Klaasoben heißt dieser Brauch. Und es ist jetzt im Rahmen einer Steuerung F-Doku, ist das aufgekommen, dass das auf Borkum jedes Jahr so praktiziert wird. Männer mit Masken laufen rum und jagen Frauen und hauen die dann mit diesen Hörnern. Also ist irgendwie eine ganz komische Tradition. Und der Tenor dieser Dokumentation war, dass es auch schon ein bisschen verwerflich ist und dass man diesen Brauch nochmal überdenken könnte. Aber die Borkumer, die gehen jetzt auf die Barrikaden und sagen, wir lassen uns unser Klaasoom fest nicht nehmen.
Die Frauen.
Das waren 200 Frauen. Und Borkum hat, glaube ich, insgesamt 4000 Einwohner oder so. Da sind 200, die demonstrieren schon gar nicht so wenig. Also in dem Fall war das alles ein Frauenaufstand für diese Tradition. Naja.
Fürs geschlagen werden.
Scheinbar. Ich weiß nicht, ob es da noch andere Teile in diesem Brauch gibt. Ich habe auch die Steuerung F-Doku nicht gesehen, ehrlich gesagt.
Nee, aber es ist ein ganz schöner Aufschrei gewesen, auf jeden Fall. Also ging gut rum.
Hat mich ein bisschen erinnert an diese Krampus-Geschichten, die man aus Österreich hört. Da gibt es doch auch so zum Nikolaus. Da, Borkum ist doch auch Nikolaus sogar, das Fest.
Ja,
Ja, ich glaube schon.
dann haben sie aber lange recherchiert bei Steuerung F, wenn sie es jetzt erst rausbringen. Weil
Wahrscheinlich.
sie haben es so ein Jahr liegen lassen fast.
Vielleicht, weil sie wussten, jetzt ist der richtige Zeitpunkt,
Jetzt
um darauf
steht es an,
hinzuweisen.
Klaasum.
Und da ist es auch so, in Österreich, da gibt es in bestimmten
Ganz
Regionen.
kurz, ist aber auch ein bisschen unfair. Hätten sie auch direkt danach machen können. Jetzt haben sich die Männer auf Borkum ein Jahr lang gefreut, bald wieder Frauen schlagen. richtig die Wut aufgestaut, mehr oder weniger.
Oh, die werde ich aber richtig schön windelweich prügeln.
Ja, das ist dann diese Aufgestaute, wo sie jetzt reingrätschen. Wenn sie direkt danach sozusagen, hätten sie vielleicht noch ein bisschen entspanntere Borkuma.
Stimmt, wahrscheinlich.
Weniger Widerstand.
Ja, schlecht und unpraktisch, schlechtes Timing.
Ja, gemein fast.
Ja, echt ein bisschen gemein.
Nee, aber wo, was, das Fest?
Krampus, in Österreich gibt's doch auch sowas, da ziehen sich die Leute, sind dann auch, glaube ich, mehrheitlich Männer, mit so Gruselmasken ziehen die sich auf, hat vermeintlich irgendeinen traditionellen Hintergrund und laufen dann mit so Stöcken durch die Gegend und verprügeln irgendwelche Leute. Ich glaube, das ist nicht zielgerichtet auf Frauen, sondern die hauen auch Männer und so. Ganz komische Traditionen gibt's teilweise.
Mhm. Ja, den Lumumba umbenennen sind wir noch.
Stimmt, okay, wie machen wir? Den Choke.
Also was ist er? Er ist ein Kakao mit Rum, in deinem Fall Stroh 80.
Ja, meistens machen sie Stroh. Also im Skiurlaub ist es gängig, den Strohrum reinzuhauen. Ich weiß nicht, wie sie es hier machen, aber ich denke schon, das ist, glaube ich, schon der Klassiker. Kakao mit Strohrum.
Ein Schokostraff?
Ja, vielleicht. Könnte man ein Stroko wäre natürlich auch eine Option.
Mhm. Aber wäre eher ein Strohkakao.
Ja, aber Stroh und Schoko wäre so Stroko.
Ja.
GroKo, einfach die GroKo. Vielleicht auch ein bisschen unpassend.
Haben wir ja bald wieder.
Mhm. Dr. Chalk.
So ein bisschen auf Dr. Pepper. Ja. Ein bisschen so den American Style reinbringen.
Mhm. Könnte man direkt eine Brand machen, die den fertig verkauft. In Koop mit Stroh.
Und da profitiert dann wieder das belgische Könighaus von, um den Kreis zu schließen, als Investor.
Ja.
Gibt es das noch, sind die noch in Belgien aktiv?
Ja, auf jeden Fall, klar, umtriebig. Wo waren denn jetzt noch die großen Skandale? Ist es bei den Niederlanden gewesen oder in Belgien, wo sie sich so Sorgen machen? Oder war es oben beim Skandinavier?
Ich glaube, wenn du das Goldene Blatt fragst, dann
überall
zu jeder Zeit.
Ja, stimmt.
Wenn man da in die Yellow Press mal einen Blick wirft.
Ja. Aber da ist doch der eine Sohnemann, der uns so große Sorgen bereitet. Von Mette Marit, oder nicht? Der Sohn von Mette Marit, wo ist sie denn nochmal?
Das ist, glaube ich, Niederlande.
Oh, der macht uns doch solche Sorgen,
oder nicht? Das könnte auch Dänemark sein.
Macht er dir keine Sorgen?
Der macht mir generell, der Adel macht mir durchgehend Sorgen.
Also wir hatten ja auch mal den großen Take. Wie war noch, und wir machen uns Sorgen um den Adel? Hatten wir auch sogar einen TikTok.
Ja, weil der deutsche Adel auch irgendwie so unten gehalten wird die ganze Zeit.
Mette Marit News. Aber Marius Björk Højby, kostet der Sohn ihn die Krone, schreibt die Gala gestern. Der Sohn, Kontakt zu Kriminellen, Skandalsohn, was entgleist als nächstes?
Und welches Land nun?
Mette Marit ist die Ehefrau des norwegischen Kronprinzen.
Ach, ganz woanders.
Hakon. Ja, in Norwegen.
Hakon, Digga, da haben die ja die Wikinger noch irgendwie mit reingenommen, oder? Klingt ein bisschen so.
Hakon ist ein halber Wikinger.
Ja, die kann man ja noch. Gott sei Dank kann man wenigstens noch gen Norden diskriminieren und über einen Kamm scheren.
Das stimmt.
Wo es einem doch gen Süden immer mehr madig geredet wird, wenn man da mal irgendwie einen flapsigen Spruch macht.
Ja, irgendwann sind es nur noch die Wikinger, die man diskriminieren kann, womöglich.
Mhm.
Wen gibt's noch da oben? Bei den Inuits wird's schon wieder schwieriger.
Nee, da hört's auf. Ja, nee, aber ich lebe ja eh in großer Sorge um den Adel generell. Was wird das für Auswirkungen machen? Und dann der Prinz, er sorgt sich so um seine Königin. Die Königin, sie sorgt sich so um ihren Prinzen. Und der König ist eh schon ganz schwierig, in ganz schwieriger Situation. Also es ist ja immer eigentlich irgendwas.
Ja, ja. Jetzt haben sie ja auch bei Prinz Charles die Kosten für seine Trauung bzw. Krönung, für seine Krönung, die Kosten haben sie geleakt. Hunderte Millionen.
Zu Recht.
Und dann dachte ich, wieso geht es nicht in den Milliardenbereich? Wo sind wir hin mit unserem Adel, ne?
Ja.
Mittlerweile. Und auch die Beerdigung von Queen Elizabeth war noch ein paar hundert Millionen teurer im Vergleich.
Klar.
Für den Steuerzahler, aber trotzdem auch noch, nee, hat nicht an der Milliarde, weit nicht an der Milliarde gekratzt.
Ja.
Also es ist traurig.
Ah, krass, ich habe neulich einen Film geguckt aus dem, der spielt so in den 60er Jahren in London. Und da war auch schon Queen Elizabeth, ne?
Ja, sie war früh
Die
am
war schon
Start,
immer.
als Junior schon.
Ja, nee, aber beim Adel, man denkt sich, wie verstehen sie sich? Welche Probleme haben sie? Wie geht's weiter in der Zukunft? Wie war es in der Vergangenheit? Wie wirkt sich das jetzt noch auf? Aus.
Ja.
Was?
Was haben sie auch gemacht? Wo haben sie den Tag verbracht, der irgend, weil
So.
schließlich war es wieder irgendein besonderer Tag, wo der Neffe irgendwie Geburtstag hatte oder irgendein anderer König vor 3 Generationen geboren wurde, und dann ja, anlässlich dieses Anlasses haben sie sich dann in irgendeinem besonderen Schloss niedergelassen, wo sie nur an diesem einen Tag. Ich finde es alles
Und
spannend.
war das dann wirklich, wie sie sich da niedergelassen haben, im Vergleich zum letzten Jahr war es genauso. Gab es
Genauso.
Unterschiede?
Warum war der eine Onkel dieses Jahr nicht dabei? Wie geht es
Oh, nee,
Ihnen
Gott bewahre da.
gesundheitlich?
Also das ist ja jetzt schon ganz eine Onkel dann.
So.
Wie sind die aber zueinander
Ja,
auch
kriselt es
gerade?
da womöglich.
Womöglich.
Das bringt mich sowas von in Aufruhr immer. Bin jetzt schon nervös, dass ich schon länger hier Freizeitrevue nicht mehr gelesen
Da
habe.
gibt es viele, viele Punkte und das ist genau, wie du es schon andeutest, da ist einfach wichtig, auf dem neuesten Stand zu bleiben in der Thematik und
Ja.
immer den Überblick zu behalten.
Absolut. Ich habe noch eine kleine Empfehlung auszusprechen, wenn es dir recht ist.
Gerne.
Wir hatten ja zuletzt über Seven vs. Wild berichtet und sind beide zu dem Entschluss gekommen, dass es eine unterhaltsame Show ist, haben unsere Empfehlung ausgesprochen. Jetzt aktuell läuft die Sendung Manhunt auf YouTube. Zweite Staffel. In die erste Staffel hatte ich auch damals mal reingeschaut. Fand das Konzept ganz gut, hat mich aber nicht so gepackt, dass ich dran geblieben bin. Jetzt läuft die zweite Staffel. 3 Folgen wurden bisher gesendet. Sie spielt in Bangkok und es ist wirklich spektakulär. Ich habe mir die ersten 3 Folgen angeschaut. Es ist wirklich spektakulär. Das Konzept ist so: 8 Creator, Influencer, Persönlichkeiten,
Deutsche.
Deutsche, sind ausgesetzt in Bangkok mit Kameras, und es gibt ein Hunter-Team, was zusammengesetzt ist aus irgendwelchen Leuten, die darauf geschult sind, Leute zu finden. Ich glaube, ehemalige Privatdetektive, Security-Leute und so weiter.
Ist jemand aus dem Ingo-Lenzen-Umfeld dabei?
Leider nicht. Auch Carsten Stahl habe ich da nicht vernommen bisher. Ist so die neue Generation. Und die sind also ausgesetzt, haben Karte dabei und sind mit Kameras ausgestattet. Und 96 Stunden dürfen sie nicht gefangen werden. Und sie müssen alle 3 Stunden, glaube ich, oder 4 Stunden, oder wird automatisch ihr Standort gesendet an die Hunter. Und die Hunter sind dann quasi da unterwegs und müssen die Leute immer finden.
So wie Scotland Yard, hier, das Brettspiel. Kennst du
So
noch?
das Konzept, genau, nur in Real Life. Es gibt Special Modi, wie beispielsweise den Speed Hunt. Wenn die Hunter der Meinung sind, sie sind irgendwie gerade dicht an jemanden dran, haben sie zweimal am Tag die Möglichkeit, den Speed Hunt zu zünden. Und dann können sie so im 10, für, ich glaube, für 1 Stunde können sie dann 4 Pings sich ziehen, also 4 Standorte anfragen von einer Person. Und es ist schon echt krass
Also
gemacht.
die Hunter sind auch richtig so in dem Game drin. Also es ist jetzt nicht so, die sind jetzt nicht irgendwie so die Hosts oder so, die
Die
bisschen.
sind die ganze Zeit auf den Straßen unterwegs, mit Knopf im Ohr, kommunizieren miteinander. Ey, ich sperre die Straße ab, der muss irgendwo da sein. Dann kommt der nächste von der anderen Straße. Dann siehst du wirklich Verfolgungsjagden durch so diese ganz engen Marktstraßen irgendwo in Chinatown in Bangkok. Alles halt mit diesen, die haben halt so diese Bodycams vorne vorgeschnallt und dann halt zusätzlich noch eine GoPro. Und es ist wirklich spektakulär. Da hast du parallel die Karte, wo du die Straßen siehst. Da sind gerade die Hunter. Da ist der Spieler, der jetzt versucht, irgendwie da wegzulaufen und so.
Und wann gelten die Spieler als gefangen?
Wenn sie Handschellen angelegt bekommen.
Und könnten sie sich theoretisch auch MMA-mäßig da rauskämpfen?
Ja, theoretisch könnten sie das machen. Ja.
Krass.
Wenn sie gepackt werden und dann, ich glaube, es zählt als Catch, wenn sie. Sobald sie Handschellen anhaben. Ja. Und die meisten Leute kenne ich nicht, von denen, die dabei sind. Bekannt sind mir nur die Phoebe, große Streamerin, und der Joris, der auch bei
Race.
Nee, der war bei Seven vs. Wild dabei. In dieser
Ach so,
Panama-Staffel.
ja, stimmt. Stimmt, doch, ja, der
Und
war ich.
der hat einen, ich will jetzt auch nicht wieder zu viel spoilern, aber der hat eine Performance hingelegt, bis heute rätselhaft für mich. Und zwar, ich meine, bei Seven vs. Wild hat man ja gesehen, es ist jetzt nicht die höchste Priorität, super viel zu essen. Gerade das ist jetzt auf 96 Stunden ausgelegt. Aber Joris geht da mit einer ganz anderen Herangehensweise ran. Er sagt, okay, wichtig ist jetzt, erstmal muss ich was essen. Geht dann in so ein Einkaufszentrum und findet da irgendwie so Reis, so komischen abgepackten Reis, setzt sich dann draußen hin, isst, macht diesen Reis auf, sagt, oh, das ist das Eker, das stinkt so nach vergammeltem Fisch. Ich habe wirklich alles in meinem Leben gegessen, Maden hin und her, ich habe wirklich keinen problematischen Magen, aber sowas Ekliges habe ich noch nie gegessen. Dann sieht man, wie er sich diesen Reis da reinzieht, die ganze Zeit so kurz vorm Kotzen ist. Und man denkt so, Bro, warum ziehst du dir jetzt diesen Reis rein? So dann kommt die nächste Blende, dann wird bei den anderen, wird zu den anderen geschaltet, dann kommt die nächste Blende zu Joris. Er ist mittlerweile, dann geht er an so einer Street Kitchen vorbei. Kommt da irgendwie ins Gespräch mit den Damen, die da irgendwie so eine Suppe kochen. Und die laden ihn dann auf so eine Suppe ein. Dann sitzt er wieder da, isst so eine Suppe mit so Fischbällchen. Das gleiche Szenario wieder. Er zieht sich diese Suppe rein und sagt, boah, oh, sie haben mir das geschenkt. Aber es schmeckt wirklich fürchterlich. Ich kann das kaum essen. Ich krieg das kaum runter.
Stark.
Und er zwängt das dann so in sich rein. Dann ist wieder Cut. Und nächste Szene bei Joris. Joris liegt irgendwo völlig fertig. In irgend so einem Park, ist am Kotzen und sagt, boah, ey, mir geht's überhaupt nicht gut. Ich glaube, ich muss die Show abbrechen. Und dann haben sie, hat ein Arzt gerufen und dann ist Cliffhanger für die nächste Show, nächste Folge.
Naja, aber wenn er einen Arzt gerufen hat, hast du jetzt schon, dann ist er raus
Weiß ich
wahrscheinlich.
nicht, wie das Regelwerk da ist. Er hat irgendwie einen Arzt. Er hat die Spielleitung angerufen, dass sie ihm einen Arzt schicken. Keine Ahnung, ob er zwischendurch da behandelt werden kann oder nicht. Aber auf jeden Fall, so wie hart kann man es verkacken, Digga? Isst doch nicht den vergammelten Reis und das alles, wenn du durchziehen möchtest.
Also er war 7 Tage auf Panama, in Panama auf irgendeiner Insel.
Ja.
Und da hat er doch auch nichts, was hat er da? Er hat auch nichts gegessen, oder?
Kokosnüsse oder so hatten die da, glaube ich, ne?
Digga.
Ganz komisch. Aber ansonsten, also es ist wirklich gute Unterhaltung. Dann haben sie zum Beispiel, dann gibt's so Special Games da drin, dass zum Beispiel, wenn du dich in eine bestimmte Zone begibst, irgendwie denkst so eine, ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt, für eine Stunde, da sind alle Hunter quasi vereint in dieser Zone. Wenn du reingehst und undercover ein Foto von einem Hunter machst, kannst du quasi einen Ping aussetzen. Aber hast natürlich auch viel höheres Risiko, erwischt zu werden. Und so ist. Und es ist die ganze Zeit Action. Was man bei Seven vs. Wild vielleicht manchmal ankreiden mag, dass es seine Längen hat, da ist wirklich einfach die ganze Zeit Verfolgung, Action. Sie sind, glaube ich, immer noch am ersten Tag.
Wer produziert's?
Keine Ahnung.
Ist auch nicht so auf Join dann später.
Nö, YouTube Manhunt heißt der Channel. Da sind so zwei Dudes, die am Anfang Werbetexte einsprechen, die ich noch nie vorher gesehen habe, wirken auch nicht besonders kameratauglich.
Die auch
Keine
selber mitmachen.
Nee, die sitzen manchmal, also es gibt einmal dieses Spielleitungsbüro, die sind manchmal eingeblendet, die beiden Dudes, die sind aber nur so am Beobachten. Oder dann schicken sie Joris einen Arzt oder irgend so ein Kram. Und dann gibt es halt noch dieses Hunterbüro, das ist so detektivmäßig, wo die sich Karten angucken und halt so Sachen überlegen, wo sie am nächsten hinfahren und versuchen, die Leute zu catchen.
Ja, nice.
Und es gibt einen Geldpreis, ne? Ich glaube, wer als letztes gefangen wird, kriegt 10.000 Euro oder so.
Auch witzig, Joris war ja schon bei Seven vs. Wild, wurde er so gehatet. War, ist,
Ja,
ich
stimmt.
glaube, er ist so, na gut, jetzt in der neuen Staffel. Bevor Stefan und Joe kamen, glaube ich, war er most hated Seven vs. Wild Kandidat.
Zu Unrecht, ich fand ihn bei Seven vs. Wild gar nicht so schlecht eigentlich. Jetzt fand ich ihn auch lustig, wegen seinem, also was das für ein Auftritt.
Es gab doch die Verschwörungstheorie, dass er bei Seven vs. Wild seine Pisse
Ja,
getrunken hat.
stimmt.
Und nach dem Auftritt
Ja.
Er macht es
er wird
nicht
sie getrunken.
Unglaubwürdig.
Er wird sie auf jeden Fall getrunken haben. Das ist schon mal
Grüße. Oh, es ist so eklig. Oh. Ja.
Direkt Medikit.
Ich muss die Pisse trinken.
Ja.
Und damit hätte er vielleicht den Gammelreis runterspülen können.
Ja, stimmt. Ist er nicht auf die Idee gekommen.
Mhm. Vielleicht ganz kurz am Ende der Folge können wir noch sagen, ich habe ja letzte Folge prognostiziert, dass Christian Lindner zurücktritt. Jetzt, ja. Wir nehmen jetzt erst 3 Tage später auf, also und 4 Tage vor Veröffentlichung der Folge. Also man weiß nicht, ob er zurücktritt, aber oder zurückgetreten ist, jetzt wissen wir noch nicht zur Veröffentlichung. Aber ich glaube ehrlich gesagt jetzt, da er nicht Montag direkt gesagt hat, sondern weiter kämpft, weiter selbstbewusst ist, glaube ich nicht, dass er, würde ich vielleicht, ja, das wäre jetzt so scheiße für mich, wenn er jetzt zum Veröffentlichen der Folge
Digga,
raus ist.
Steh dahinter.
Wenn ich meine Wette.
Steh bei deinem Take.
Naja, ich habe den Take ja schon gemacht. Ich jetzt nur über die, kann ich halt nur über die Wahrscheinlichkeit, er wird nicht wahrscheinlich, von Tag zu Tag unwahrscheinlicher. Aber habe ich dir heute geschickt. Die Linke hat so einen Livestream gemacht, wo sie ein Bild von Christian Lindner und eine Banane haben sie hingestellt und filmen das im Livestream. Und das Thema ist sozusagen, wer überlebt länger, die Banane oder Christian Lindner.
Mhm.
Das gab es ja schon bei dieser einen britischen Premierministerin mit einem Salatkopf. Und
ja.
Der Salatkopf hat, glaube ich, länger gehalten als ihre Präsidentschaft.
Mhm. Ah, interessant, wie das mit Krischi abläuft.
Ja, ich glaube, Krischi wird die jetzt...
Die Banane überleben. Gab doch jetzt auch so ein Gemälde, was verkauft wurde, oder so ein Kunstwerk, war einfach nur eine Banane festgetaped und ein Millionär hat das ersteigert für Millionen und das die Bananen einfach gegessen.
Aber weißt du noch, dass wir beim Cover der letzten Folge ist ja Krischi Lindner drauf.
Hatten wir auch mit Banane überlegt.
Noch wegen Gelb, FDP, Banane, das
Digga,
ist schon
stimmt.
Irgendwie...
Ja, da hast du mir das eigentlich erzählt. Ich erzähle dir deine eigenen Geschichten zurück, ne?
Ja.
Ja. Ja, Digga, wir waren eigentlich der Zeit voraus. Wir hatten den Joke schon für letzte Folge, den jetzt die ganzen Leute machen.
Jan van Aken, Digga, komm in Podcast, äußer dich.
Das war so ein bisschen Stichelei, um zurückzuschießen für unsere unfertige
Nachricht, stimmt.
Ja,
wahrscheinlich. Ja. Alles klar, dann würde ich sagen, sprechen wir uns nächsten Sonntag wieder. Hey, Fliggidi und Gliggidi.
Yes, bis dann.
Saftige Renditen, hohe Dividenden, Fleischer und Glas aus den Wall Street Legenden. Mit dieser Aktie hast du Gold in deinen Händen, Fleischer und Glas aus den Wall Street Legenden. Und die Kursgewinne wollen nicht enden, Fleischer und Glas aus den Wall Street Legenden. Dieses Wertpapier sichert eure Renten, Fleischer und Glas aus den Wall Street Legenden.